Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Elke Schmitter, Schriftstellerin, Journalistin. Und ich meine, ich finde das toll, dass Sie hier sind an diesem heiligen Abendmittag. Wie kommt's denn? Warum sind Sie nicht zu Hause und schmücken den Weihnachtsbaum?
Ich habe keinen. Also für mich ist das kein Opfer, kein Dienst an der Gemeinschaft, sondern ein Vergnügen. Ich habe mich letztes Jahr von allem sozusagen Material verabschiedet, was man mit Weihnachten in Verbindung bringt. Ich besitze keinen Baumhalter mehr, keine Kugeln, keinen Schmuck, nichts dergleichen.
Und da fehlt Ihnen nichts?
Nein, mir fehlt überhaupt nichts. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich alle in diesen Tagen damit zu tun haben, dass es Wünsche, innere Bilder gibt, die man gerne verwirklichen möchte. Und daraus entsteht natürlich auch ein ziemlicher seelischer Druck, weil ja Weihnachten in Deutschland sehr viel mit Innerlichkeit zu tun hat. Es ist ja anders als, sagen wir mal, das amerikanische Thanksgiving, was so ein bisschen entlasteter ist und einfach heißt, die Familie kommt zusammen, Freunde kommen zusammen und man macht sich ein paar gute Tage. Und hier muss eigentlich selber jeder sehen, was braucht er, um sich angemessen zu fühlen. So. Und für mich hat sich herausgestellt, dass ich beispielsweise gerne die kirchliche Musik höre. So. Ich bin da, wenn man so will, einfach Nutznießerin.
Also das Weihnachtsoratorium von Bach oder noch viel kirchlicher?
Ja, zum Beispiel. Aber das, weil es ja bestimmte Werke gibt, die sind tatsächlich an diese Zeit gebunden in der Aufführung. Aber das andere ist, ich will da niemanden kränken, aber für mich ist es schon Aberglaube und ich verbinde nichts Gutes damit.
Also das gesamte Weihnachtsfest Aberglaube?
Ja, das
aber das Weihnachtsoratorium,
das Christentum ist institutionalisiert. Ja,
das
natürlich,
ist ja
klar. Nein, das ist kein Widerspruch. Es war sozusagen, die Kompositionen damals waren ja von sozusagen Kirche, Hof, der politischen Elite in Auftrag gegeben, um dieses Fest zu feiern. Und damit ist es kirchliche Musik, die ja auch tatsächlich jahreszeitlich gebunden nur dann aufgeführt wird. Und ich denke, so wie man auch in eine Barockkirche gehen und sich daran freuen kann, kann man auch diese Musik hören, ohne unter den Druck zu geraten, jetzt sich besonders mit christlicher Andacht aufzufüllen. Das geht ja auch nicht gegen den Willen.
Das geht nicht gegen den Willen, das stimmt. Elke Schmitter hier zu Gast, Journalistin, Autorin. Gleich unser erstes Thema hat auch mit Innerlichkeit zu tun, denn der Bundespräsident wird zu uns sprechen. Morgen wird es erst ausgestrahlt, aber jetzt kann man schon daraus zitieren aus dieser Weihnachtsansprache. Er sagt, wir müssen unsere Verantwortung in der Demokratie wahrnehmen. Das klingt natürlich erstmal nach einem ganz harten Thema, hat aber irgendwie doch auch, denke ich, mit Innerlichkeit zu tun. Darüber sprechen wir gleich. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird seine Weihnachtsansprache morgen Abend halten. Am ersten Weihnachtstag um 20.10 Uhr wird sie ausgestrahlt im ersten. Aber das ist falsch, er hat sie eigentlich ja schon gehalten. Das ist schon aufgezeichnet und wir dürfen schon daraus zitieren. Was sagt er? Er sagt, die Demokratie braucht uns. Wir müssten unsere Verantwortung für die Demokratie wahrnehmen. Wir müssen zum Beispiel wählen gehen, sagt er, uns einmischen. Frau Schmitter, Sie haben ein Buch rausgegeben, Demokratie braucht uns.
Versteht sich nicht von selbst.
Versteht sich nicht von selbst, genau. Was tun? Mhm. So ist es überschrieben, das Buch. Was tun? Demokratie versteht sich nicht von selbst. Jetzt habe ich schon gedacht, fast genau der gleiche Titel wie die Message sozusagen des Bundespräsidenten. Aber so ein bisschen ähnlich ist es ja. Mhm. Was haben Sie gedacht? In welcher Form braucht uns die Demokratie?
Ja, Demokratie ist zunächst mal für jeden am Ende doch etwas anderes. Es gibt natürlich Dinge, auf die man sich politisch verständigt, zu sagen, dass also Demokratie braucht Transparenz, braucht eine klare Informationspolitik, funktionierende Institutionen, den Schutz, unveräußerlichen Schutz und so weiter. Aber letzten Endes ist, wenn man eine Umfrage macht, wie das in unserem Buch Gabriele von Arnim gemacht hat und Menschen fragt, was verstehst du unter Demokratie, bekommt man sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Das hat was mit der Lebensphase, der Lebenssituation zu tun, mit den eigenen Erwartungen. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass Demokratie tatsächlich immer etwas Prozesshaftes hat. Es ist kein Gebäude, in das man einzieht und das dann von, sagen wir mal, alle paar Jahre in Schuss gehalten wird von einem Handwerktrupp, sondern da muss man schon an der Stelle, die einem selber wichtig ist, ja, vielleicht eine gewisse Sorge mittragen.
Mhm, Sorge mittragen, das heißt also, reicht es zum Beispiel, wählen zu gehen, oder muss man zum Beispiel für bestimmte Dinge auch auf die Straße gehen, sich zeigen, sich positionieren?
Ja, das ist ja schwer vorzuschreiben, wenn man, man kann sagen, Demokratie, eine moderne Demokratie gewährt auch das Recht, sich als Privatperson zu fühlen und vielleicht noch nicht mal wählen zu gehen.
Und vielleicht ganz unpolitisch zu sein.
Ja. Auch dieser Solipsismus muss möglich sein, aber ich glaube, im Moment herrscht das Gefühl vor, zu Recht, dass die Frage, wie wir unsere Demokratie gestalten, wesentlich prekärer ist, als sie vor 10 Jahren war.
Der Bundespräsident wird in seiner Ansprache vom Tor, von der Eingangstür der Synagoge sprechen in Halle, die ja gehalten hat. Der Attentäter hatte auf diese Tür geschossen und Frank-Walter Steinmeier wird sagen, es sei ein Wunder, dass sie diesen 20 Schüssen des Angreifers standgehalten habe. Die Tür stehe aber noch für mehr. Sie steht auch für uns, sagt er. Sind wir stark und wehrhaft? Fragezeichen. Stehen wir genügend beieinander und fest zueinander? Tun wir das?
Es könnte besser sein.
Hm.
Und gleichzeitig denke ich, das Thema ist so groß, dass jeweils auch die aktuellen Impressionen eine Rolle spielen. Ich komme gerade aus dem Ruhrgebiet, sitze im Bus und ein Busfahrer übergibt seine Schicht an, also übergibt den Bus, während die Insassen drin bleiben und sagt zu seinem Kollegen, ich habe eben jemanden rausgeschmissen im Rollstuhl, weil der Leute angepöbelt hat und zwar schwer rassistisch. Und das Ganze war so, dann hat ihm eine Frau gratuliert, die im Bus saß und gesagt, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben und gut so, die hat auch mit dem Mann gesprochen. Und das Ganze war in einer Weise ergreifend, ja, auf, weil da tatsächlich Leute Verantwortung übernehmen und in einer trivialen Situation sagen, hier läuft es schief und wir kümmern uns drum.
Mhm. Und dann auch ins Gespräch gekommen sind.
Und dann miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und man kann sagen, alle haben sich anschließend besser gefühlt, bis auf den Mann, den man rausgesetzt hat. Und es war, würde ich sagen, eine Erfahrung auch von Selbstwirksamkeit. Und ich denke, das ist das, worum es geht, dass man an irgendeinem Punkt die Erfahrung macht, das, was ich sage oder tue, macht einen Unterschied. Und das kann bedeuten, an einer Demo teilzunehmen oder es kann auch bedeuten, im Bus jemandem zu widersprechen oder einzugreifen.
Am besten oder im besten Fall würde man natürlich mit dem, der pöbelt, auch noch ins Gespräch
das
kommen.
Das ist auch versucht worden.
Elke Schmitter hier zu Gast, Journalistin und Schriftstellerin an diesem Mittag des Heiligen Abends. Und ja, es geht noch weiter um ganz essentielle Themen, zum Beispiel gleich um das Thema Nächstenliebe, was uns an Weihnachten natürlich nahe ist. Und die Frage, ob nicht doch diese 4000 Kinder von den griechischen Inseln aus den Flüchtlingslagern geholt werden sollten, so wie Grünen-Chef Robert Habeck sich das vorstellt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur an diesem 24. Dezember. Die Sonne scheint durchs Studio hier in Berlin. Heiliger Abend. Elke Schmitter ist zu Gast, Journalistin und Schriftstellerin. Und Weihnachten ist, ob wir es wollen oder nicht, das Fest der Liebe. Das ist mal so. Das ist sozusagen die Botschaft dieses christlichen Festes. Und da erreicht uns dieses Gebot der Nächstenliebe vielleicht noch mal mehr als sonst an anderen Tagen, zu anderen Zeiten. Und jetzt sind es diese Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern, natürlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, viel mehr Menschen, als die Lager eigentlich aufnehmen können. Und Robert Habeck von den Grünen hat gefordert, 4000 unbegleitete Kinder sollten doch nach Deutschland kommen können. Darüber ist jetzt schon viel diskutiert worden. Frau Schmitter, was sagen Sie gerade jetzt heute an Weihnachten? Ist das ein Gebot der Nächstenliebe, dieser Forderung nachzukommen?
Ja, das Gebot würde ja im Januar immer noch gelten und gilt auch im nächsten Juni. Natürlich, selbstverständlich. Also wir reden über Kinder, wir reden über Kriegsflüchtlinge, die innerhalb der EU unter absolut unwürdigen Bedingungen, man kann doch nicht mal mehr sagen, ihr Leben fristen, sondern ihr Leben gefährden. Mhm. Und ich finde es absolut selbstverständlich, das zu tun.
Aber es gibt eben die, die sagen, es wäre falsch, es wäre ein deutscher Alleingang. Man müsse sich auf die europäische Flüchtlingspolitik insgesamt berufen. Und der Innenminister Horst Seehofer hat ja reagiert. Er hat gesagt, Zitat, es sei ein nicht hilfreicher Vorschlag zu einem durchschaubaren Zeitpunkt. Er hat Robert Habeck unredliche Politik vorgeworfen und Unterstützung hat er heute früh im Deutschlandfunk bekommen von Lars Castellucci, dem migrationspolitischen Sprecher der SPD.
Ich glaube, dass es in den Verhandlungen mit den europäischen Partnern in der Tat nicht hilfreich ist, wenn Deutschland von vornherein sagt, wir machen das alles. Das ist uns 2015 in einer Ausnahmesituation, in der richtig entschieden wurde, zu helfen, aber hinterher auf die Füße gefallen, dass es ein deutscher Alleingang war. Herr Seehofer war schon sehr erfolgreich im Sommer, als er es geschafft hat, einen Mechanismus zu finden, dass die Menschen von den Booten geholt werden. Und das funktioniert seitdem nicht gut, aber es funktioniert auf jeden Fall besser als zuvor. Und die Kinder, die zu den Schwächsten gehören, für die muss es schnell eine Lösung geben. Und da bitte ich alle, die etwas dafür tun können, sich dafür auch mit aller Kraft einzusetzen.
Also Hilfe schon, aber jetzt diese Menschen nach Deutschland zu holen, sei keine gute Idee im Alleingang von Deutschland aus. Also doch kein Gebot der Nächstenliebe.
Ich finde, hier werden Dinge verquickt. Also es gibt ja offenbar keine andere Möglichkeit. Griechenland ist überfordert, warum auch immer. Und diese Menschen sind in einer akuten Notlage und Deutschland hat die Kapazitäten. Und wir reden nicht über hunderttausende Menschen, die ohne Papiere über die Grenze kommen oder sich nicht irgendwie kenntlich machen können, sondern wir reden über hilflose, wie Habeck so schön sagt, zerbrechliche Menschen. Mhm. Und ich finde, es hat etwas Zynisches zu sagen, wir müssen im Grunde genommen den Druck auf die anderen Staaten in der EU hochhalten, indem wir diese Menschen wie so eine Art Geiselmasse behandeln. Ja, es sollen diese Bilder des Elends sollen nicht nur nach außen wirken, sondern sie sollen auch innerhalb der EU Druck machen. Und das heißt, Dinge miteinander zu verquicken. Das eine ist eben Nächstenliebe, das andere ist Realpolitik. Und niemand kann mir erzählen, dass irgendjemand etwas dagegen haben könnte, wenn ein so gut ausgestattetes, auch eben mit den entsprechenden Institutionen, gut ausgestattetes Land, wie die Bundesrepublik sagt, wir helfen.
Jetzt sagt Horst Seehofer, wenn wir helfen und den Alleingang also unternehmen, dann würden die Schlepper den Menschen in Pakistan und Afghanistan erzählen, ja, kommt erstmal mit, wenn ihr erstmal auf den griechischen Inseln seid, dann holen euch die Deutschen da schon raus. Und das wäre kein gutes Signal.
Naja, aber die EU ist die EU, oder? Der Europa hat entsprechende Werte und die, also Europa verstößt ja schon gegen seine eigenen Werte an seinen Grenzen unaufhörlich. Und wenn wir aber jetzt noch dazu übergehen zu sagen, auch innerhalb Europas, wer es nach Europa geschafft hat, der muss auch unter Umständen gewärtigen, dass sein Kind in einem Lager an Dehydrierung stirbt, wie das passiert ist, weil es keine Versorgung gibt, weil es keine Ärzte gibt, weil es keine Medikamente gibt, weil die Menschen frieren. Sollen wir so weit gehen? Und das, Herr Seehofer, mit seinem C im Parteibuch.
In seinem christlichen Ansatz. Sie kriegen Unterstützung für diese Haltung von den Kirchen natürlich, auch gerade von der evangelischen Kirche. Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende, hat gesagt, natürlich braucht es eine europäische Lösung, ja klar, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Und so sehen Sie das auch.
Absolut.
Elke Schmitter hier zu Gast, Journalistin, Autorin. Die Anhebung der Pendlerpauschale ist kritisiert worden vom Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen, von Christoph Schmidt. Er sagt, diese Anhebung der Pendlerpauschale sei klimapolitisch falsch, denn sie führe zur Zersiedlung der Landschaft. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Elke Schmitter, Journalistin, Autorin. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Pendlerpauschale sich schon eingehend beschäftigt haben, aber die Zersiedlung der Landschaft, die sieht man ja vielerorts. Was meinen Sie? Könnte sie dazu führen, diese Pendlerpauschale?
Also ich lebe mit dem Wort Pendlerpauschale, seit ich mich erinnern kann, ohne mich jeder mit genauer befasst zu haben, weil ich nicht zu den Betroffenen gehöre. Ich denke aber, wenn so ein Wort, so auch wie Kohlepfennig sozusagen, über Jahrzehnte nicht verschwindet, dann heißt es, dass hier ein Problem nicht gelöst wird. Und das scheint hier der Fall zu sein. Man versucht an einer Stelle etwas nachzubessern in einem Fort, was, denke ich, grundsätzlicher hätte angehen müssen im Herbst mit dem Klimapaket. Das hat man versäumt.
Okay, also was ist genau passiert? Wir sagen nochmal, was die Pendlerpauschale ist. Man berechnet also 30 Cent pro Kilometer, die man mit dem eigenen Auto zur Arbeit fährt. Und dann kommt man auf eine Summe und diese Summe kann man von seinen Einkünften abziehen und dann zahlt man entsprechend weniger Steuern. Und jetzt sind es also 30 Cent, später sollen es 35 Cent sein. Das heißt, man kann mehr abziehen, mehr Steuern letztendlich sparen. Und dann sagt der eine oder andere vielleicht, ah, es lohnt sich, weiter wegzuziehen vom Arbeitsplatz, dann eben fahre ich mehr hin und her und muss letztendlich weniger Steuern zahlen. Die Frage ist aber, wird das wirklich passieren? Wird das ein Beweggrund sein, zu sagen, ich ziehe weiter weg?
Ich denke, dass diese Art von Politik, die versucht, jeweils kleine Missstände mit entsprechenden Maßnahmen zu beantworten, notwendigerweise fehlgehen muss. Also niemand wird deswegen irgendwo anders hinziehen oder sich vom Auto verabschieden, weil er vielleicht ein paar, das passt nicht zusammen. Das Leben der Menschen ist ja komplexer. Mhm. Und die also doch sehr deutsche Art zu versuchen, überall, wo es ein Problem gibt, ein kleines passendes Pflaster zu finden, was eben nach 5 Jahren angepasst werden muss, funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht. Und das ganze Klimapaket war ja auch von diesem Geist getragen.
Das heißt, Sie sagen, man muss das Ganze grundsätzlicher angehen. Ja. In der Tat geht es insgesamt auch unter anderem im Klimapaket um den CO2-Preis. Der soll ab 01.01.2021 bei 25 Euro pro Tonne liegen. Und dann werden Sprit und Heizung teurer. Und deswegen möchte man die Menschen entlasten. Deswegen eben die Anhebung der Pendlerpauschale. Und so in der Tat geht es so hin und her. Es sind so kleine Schrittchen. Was hätten Sie denn gesagt, wenn man das grundsätzlicher hätte angehen sollen, wie hätte man es machen können?
Also ich glaube, im Herbst wäre der Moment gewesen zu sagen, wir müssen Wirtschaft grundsätzlich anders denken. Wir müssen bei allem, was wir tun, die ökologischen Kosten sozusagen transparent machen. Und das, worauf man sich verständigt hat, war den Leuten zu sagen, wir kriegen das irgendwie hin mit ganz kleinen, vielen Maßnahmen, die berühmten Stellschrauben, an denen gedreht wird. Und darum geht es aber nicht. Es würde darum gehen zu sagen, in der Verantwortung eines jeden Menschen liegt, sich darüber zu informieren, welche Schäden er wie mit Konsum verursacht. Und gleichzeitig in der Verantwortung der Wirtschaft liegt, das transparent zu machen und dafür aufzukommen. Weil das ist das, was die Leute unmittelbar, was jeder unmittelbar versteht, der jetzt Trauben aus Südafrika kauft, die mit dem Containerschiff hierher transportiert werden. Die dürften eigentlich angemessen teuer sein.
Jetzt hat der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ja gerade an uns appelliert, uns darauf gefasst zu machen, dass wir Abstriche machen müssen an unseren Lebensgewohnheiten, an unseren Konsumgewohnheiten. Und er sagt, wir müssten verzichten. Das Wort Verzicht ist ja aber von vielen Menschen, von vielen Politikern eigentlich eher vermieden worden.
Ja, ich denke, dass sich das jetzt rächt, also dass Herr Schäuble sozusagen jetzt etwas nachreicht, was auch versäumt worden ist, zu sagen, es wird Einschränkungen oder es wird Veränderungen geben. Aber die Absurdität ist doch eigentlich jedem klar. Gleichzeitig das Flugaufkommen ist nicht geringer geworden. Das heißt, was sich überhaupt nicht bewährt, ist an den Einzelnen zu appellieren und zu sagen, wenn du übers Wochenende, wenn du deinen 60. Geburtstag auf Mallorca feierst und da 20 Leute einlädst, weil die Flüge so billig sind, dann weißt du, dass das falsch ist. Weil der Einzelne so reagiert wie ein Kind, was sagt, aber solange ich es noch darf, mache ich es eben. Mhm. Dann soll er es mir doch verbieten, der Papa. Und das hätte die Politik hätte sagen müssen, bestimmte Luxusgüter werden einfach so besteuert, wie sie Kosten verursachen. Das wäre in Ordnung gewesen.
Also es ist nicht ganz richtig, das Flugaufkommen im Inland ist tatsächlich gesunken, aber die Interkontinentalflüge, die sind zahlenmäßig gestiegen. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren und sagen, gut, aber wenn wir jetzt alle auf Verzicht üben und eben nicht mehr fliegen und nicht mehr nach Mallorca unsere Freunde einladen, wobei ich dieser Sache überhaupt nicht das Wort sprechen will, aber trotzdem, dann geht uns vielleicht Lebensglück verloren.
Also ob es zum Lebensglück gehört, auf die Malediven zu fliegen, weil es einem hier zu dunkel ist,
weil man sagt, man muss jetzt aber mal eine Woche die Sonne sehen.
Ja, dann ist es eben Luxus. Dann müsste man für diesen Luxus angemessen bezahlen. Ich glaube, dass Verbote tatsächlich nichts helfen, aber Appelle an den Einzelnen, sich einzuschränken, helfen auch nicht. Sondern was helfen würde, wäre eine politische Praxis, die transparent macht, auf welche Weise wir wirtschaften und dass das verheerend ist und die Wirtschaft und Umwelt zusammendenkt. Weil jedes wirtschaftliches Handeln ist gesellschaftliches Handeln und hat ökologische Konsequenzen und die müssen offengelegt werden.
Elke Schmitter hier zu Gast, Journalistin und Autorin. Sie haben, während die Musik lief, mir erzählt, dass Sie also heute Abend weniger unterm Weihnachtsbaum sitzen, sondern mehr so eingeladen sind zu einem lockeren Beisammensein mit Freunden. Aber wenn Sie an Familienfeiern oder so denken, was würden Sie gerade auch Familien raten? Was wäre ein gutes Thema, um es unter dem Weihnachtsbaum zu verhandeln?
Vielleicht, wie das Jahr gelaufen ist und wie das nächste Jahr laufen soll, weil das ja im Grunde genommen auch diese Rückschau bietet sich an. Das könnte ein Thema sein, dass jeder von sich erzählt und sagt, das ist gut gewesen in diesem Jahr.
So eine persönliche
Bilanz
zu ziehen.
Das wünsche ich mir für das nächste. Ja. Wenn man daran üben kann, dem anderen zuzuhören, bei dem, was für ihn wichtig ist, glaube ich, kann man ganz schöne Überraschungen erleben. Wir hatten das mal in unserer Familie.
Das klingt,
das ist eigentlich
gut.
Schön.
Ja. Dazu muss man natürlich offen sein und vielleicht auch von dem einen oder anderen Ritual Abstand nehmen, weil vielleicht, weiß ich nicht, gibt es auch Rituale in manchen Familien, dass bestimmte Dinge immer wieder besprochen werden oder dass Bestimmtes gar nicht besprochen wird, dass es auch Tabus gibt.
Ja, ich denke, es gibt Rituale, die man als solche erkennt und andere, die man erst identifiziert, wenn sie sozusagen Druck machen. Ne? Also Rituale sind ja dann im Grunde veräußerlichte Gewohnheiten. Auch das kann gut sein, vielleicht die Jüngsten in der Runde zu fragen, wie würdest du es denn machen, wenn du entscheiden würdest?
Ja, vielleicht würden die dann sagen, ja, ich habe in diesem Jahr sehr viel freitags auf der Straße gestanden und bei Fridays for Future für den Klimaschutz demonstriert. Und dann könnte sich eine Diskussion darüber entspannen, wie man denn gut das Klima schützt und ob vielleicht der ein oder andere vom Autofahren Abstand nehmen könnte. Und dann könnte sich wiederum auch ein Streit ergeben, weil die einen vielleicht weiter SUV fahren wollen und die anderen sagen, das geht gar nicht.
Ich glaube, der Streit entsteht im Regelfall in der Bewertung des anderen. Worauf man sich wahrscheinlich gut verständigen kann, ist zu sagen, wir machen uns Sorgen, wir machen uns berechtigte Sorgen, das bestreitet niemand. Und man könnte zum Beispiel auch sagen, wir setzen uns hin und machen mal unsere persönliche Klimabilanz und gucken mal unseren ökologischen Fußabdruck an. Dabei erlebt man ja einige Überraschungen.
Welche?
Die zur Erklärung. Ja, zum Beispiel jemand wie ich, die nie ein Auto hatte, Flugreisen vermeidet und so weiter. Ich habe einen erheblichen ökologischen Fußabdruck einfach durch die Tatsache, dass ich in einem Altbau wohne und relativ viel Platz verbrauche. So.
Und, Platz und wahrscheinlich auch Heizkosten.
Platz und Heizen tue ich praktisch nicht. Aber
tun Sie
Platz,
gar nicht?
Ja, ich heize tatsächlich sehr, sehr wenig. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel darüber ganz gut ins Gespräch kommen kann, zu sagen, wo kann ich eigentlich etwas verändern, womit ich auch d'accord bin.
Anderes Thema könnte, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber doch eben an Weihnachten auch die Liebe sein. Über die Nächstenliebe haben wir vorhin schon gesprochen, aber auch so die Liebe innerhalb der Familie. Sie sind für Ihre Bücher von der Kritik gelobt worden, teilweise von der NZZ zum Beispiel, von Wolfgang Schneider, der geschrieben hat vielmehr, Sie seien eine der wenigen deutschen Autorinnen, die noch Liebesgeschichten schreiben könnten. Über Veras Tochter hat er das geschrieben. Und ich habe jetzt gelesen, die Gesellschaft für Informatik sagt, jeder Fünfte in Deutschland kann sich die Liebe zu einem Roboter vorstellen. Das ist doch auch ein gutes Thema.
Ach, das überrascht mich jetzt. Ja, aber das zeigt, wie unglaublich wandlungsfähig dieses Gefühl von Liebe ist. Ich würde es mit Resonanz in Verbindung bringen. Aber in der Tat geht es natürlich erstmal darum, dass man selber lebendig ist und sich spürt in dem Wunsch, in dem Begehren, in der Liebe zu jemand anderem. Ich finde es überraschend, das offenbar. Da geht es vielleicht doch eher um Fragen der Bedienung.
Inwiefern Bedienung?
Naja, was kann ich von einem Computer erwarten oder von einer künstlichen Intelligenz?
Wahrscheinlich immer während der Anwesenheit.
Immer während der Anwesenheit und natürlich absolute Überraschungsfreiheit. Also genau das, was man bei Menschen gerade Weihnachten nicht hat.
Gut, ein gewisses Maß an Überraschung ist auch wunderbar, würde ich sagen, würde ich mir wünschen. Andere Vorschlag noch, als ich so das vorbereitet habe, dachte ich, wäre vielleicht einfach mal zu schweigen, zu gucken, was dann passiert.
Nein, das finde ich außerordentlich gefährlich. Das ist wirklich brisant, weil Schweigen ist ja das Höchstmaß an Projektion. Da ist ja jeder ganz mit sich alleine in der Frage, warum schweigt der andere jetzt wie und was für Stimmungen sind jetzt gerade im Raum. Also Schweigen, finde ich, ist eigentlich eine Art Strafaktion für eine Gemeinschaft.
Gut, wenn das so empfunden wird, so war es jetzt von mir nicht gedacht, sondern eher tatsächlich dieses, was Sie eben gesagt haben, dass man sich spürt, dass man guckt, wie ist man eigentlich gerade da, dass man dann Kontakt zu sich selber aufnimmt.
Oh, ja, okay, wenn man alleine ist.
In der Gemeinschaft, kein feindseliges Schweigen. Schwierig, sagen Sie.
Finde ich schwierig. Also ich fände es toll zum Beispiel, wenn man sich auf Spiele verständigt, bei denen es nicht um Verlierer und Gewinner geht. Da ist ja, glaube ich, die Spielkultur weit fortgeschritten. Also wir müssen jetzt nicht mehr miteinander Monopoly spielen, wo am Ende einer überschuldet ist und die Schlossallee verkaufen muss und pleite gemacht hat, sondern es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe anderer Spiele und das macht großen Spaß.
Also auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, einen schönen Weihnachtsabend und schöne Weihnachtstage zu verbringen. Elke Schmitter hier zu Gast in der Mittagssendung in Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast in dieser Mittagsstunde Elke Schmitter. Wir gucken auf diesen Tag, welcher der heilige Abend ist, der 24. Dezember. Viele haben heute frei und frei zu haben, nicht arbeiten zu müssen, das ist ja für viele etwas Schönes. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, wir dürfen arbeiten. Ich weiß nicht, ob das für Sie gilt als Schriftstellerin.
Ja, unbedingt. Ja. Nein, ich bin auch als Journalistin.
Ja. So geht es mir eigentlich auch. Insofern, wir zwei hier im Studio beschweren uns jetzt nicht. Mhm. Aber es ist ein Privileg, so arbeiten zu dürfen. Viele Menschen empfinden Arbeit als sehr, sehr anstrengend und wünschen sich andere Bedingungen. Und daher kommt es wohl auch, dass 75% der Babyboomer sagen, sie wollen eher früher als später aufhören. Das sind Ergebnisse einer Umfrage der Universität Wuppertal. Das kann man nachvollziehen, oder, Frau Schmitter? Also wenn man zum Beispiel unter Bedingungen arbeitet, die kein Gespräch mit Kollegen zulassen oder wo der Zeitdruck so immens ist, dass man sagt, ich muss hier raus, ich möchte aufhören.
Ja, ich finde, das ist ein wirklich interessanter Punkt, von dem aus man weiter recherchieren muss. Also damit ist eigentlich etwas ziemlich Bestürzendes gesagt, finde ich, dass in einem so reichen und in vielfacher Hinsicht ausdifferenzierten Staat wie der Bundesrepublik so viele Leute spontan sagen, sie empfinden ihre Arbeit als Last. Da ist was nicht in Ordnung, das müsste nicht sein, weil die Erfahrung ja wiederum ist, dass wenn man aus der Arbeit austritt, viele Leute über Einsamkeit klagen und feststellen, dass ein Großteil dessen, worauf wir als Menschen angewiesen sind, nämlich Resonanz und einfach gesehen werden, Wirksamkeit, etwas tun, etwas Sinnvolles tun, dass das mit für viele mit Arbeit verbunden ist und verbunden sein sollte.
Ja, insofern ist es richtig. Also es ist bestürzend bei Pflegekräften, bei Lkw-Fahrern, bei Busfahrern, aber auch Menschen, die in Hotels arbeiten, in Gaststätten, teilweise auch die Handwerker, so eben die Ergebnisse der Studie sagen eben, es gibt, ja, diese beruflichen Perspektiven sind schlecht, es gibt Bedingungen, unter denen es einfach keinen Spaß macht. Das heißt, es muss sich was verändern. Was genau könnte sich denn da verändern?
Ich denke, dass die Rationalisierung in bestimmten Bereichen einfach sehr zugenommen hat. Das gibt, Sie haben es angesprochen, einerseits gibt es Tarifvereinbarungen, die im internationalen Vergleich sicher ganz gut sind. Aber auf der anderen Seite, wenn es eine solche Verdichtung von Arbeit gibt, dass eben beispielsweise ein Gespräch mit Kollegen nicht mehr gut möglich ist, das ist diese kleinen Entspannungsmomente in der Arbeit, die wir auch brauchen, um uns sozusagen wieder zusammen zu, also jeder, der zu Hause arbeitet, weiß, dass man sich im Grunde in regelmäßigen Abständen etwas organisiert, was einen rausholt, damit man wieder reinkommt. Ja, das ist einfach nötig. Und gerade in Berufen, wo man sehr stark gefordert ist, wie bei der Pflege, also physisch gefordert, aber auch psychisch gefordert, muss es einfach viel besser ausgestattet sein. Denn diese Menschen haben sich ja entschieden für diesen Beruf, weil sie beispielsweise gerne mit Menschen zu tun haben. Oder auch, was mir jetzt nicht so liegt, aber ich kann mir vorstellen, auch jemand, der Lastwagen fährt, doch Ich hatte sogar einen in der Verwandtschaft, der gesagt hat, das macht einen Heidenspaß. Ja, Männer mit schwerem Gerät. Ja, da ist
auch eine gewisse Freiheit auf der Straße. Genau, hat es so. Früher gegeben?
Genau,
aber
hat es
auch
früher
da
gegeben.
Hat es sich sehr
und
geändert.
Auch da ja, gibt es ja, eben eine solche
überwacht.
Verdichtung.
Genau, man muss die Ladung zu einem bestimmten Zeitpunkt da hinbringen, wo sie hingehört. Genau. Und wenn sie da nicht ist, dann hat man ein ernsthaftes Problem.
Ja, und das heißt, der Reiz, der vorher da war, ist verschwunden. Und die Besetzungsenergie bei Arbeitsplätzen, das weiß man ja oft vorher gar nicht so genau. Aber auch Friseusen arbeiten wahnsinnig gerne lange in ihrem Beruf, weil sie das als so wertvoll empfinden, dass jemand reinkommt und im Regelfall heiterer wieder rausgeht. Mhm, ja? Aber die werden so schlecht bezahlt, das ist einfach ein Skandal.
Und wenn die geburtenstarken Jahrgänge, also der 50er und 60er Jahre, eben diese Babyboomer jetzt sagen, wir möchten alle früher in Rente gehen, dann wird es natürlich eine Belastung sein für die sozialen Sicherungssysteme. Immer weniger Menschen müssen dann das erwirtschaften, was gebraucht wird.
Ja.
Also gar keine einfache Situation.
Nein, aber eben tatsächlich eine, bei der man ja die vielen Möglichkeiten gibt, dieses Thema genauer anzusehen, zu sagen, was bedeutet das und in welchen Branchen ist es so oder bei welchen Arbeitsverhältnissen ist es so und da etwas zu verändern und nicht insgesamt das Rentenalter rauf oder runter zu setzen.
Wenn man das tut, einfach insgesamt das Rentenalter hoch oder runter, dann kann es einem natürlich auf die Füße fallen. Mhm. In Frankreich sehen wir, was passiert, da sind die Streiks, wo eigentlich Macron aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Reform angedacht hat, weil es diese vielen Rentensysteme gibt in Frankreich, die er vereinheitlichen möchte und da sollen Menschen auch auf ihre Privilegien verzichten. Aber das ist natürlich sehr schwer, sowas zu reformieren.
Ja, es ist schwer, wenn man es nicht erklärt. Denke ich. Bei uns, würde ich sagen, geht es darum, die Dinge eher im kleineren Maßstab anzuschauen. Zu sagen, wir haben diese große Unzufriedenheit und jetzt gucken wir, woher sie rührt. In Frankreich, glaube ich, geht es um etwas vollkommen anderes. Das ist ein anderes Verständnis von Staat, wofür der Staat zuständig ist, als bei uns.
Sagt Elke Schmitter, hier zu Gast in der Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Elke Schmitter, hier zu Gast. Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Wenn wir jetzt das Studio verlassen, worum geht es Ihnen als erstes? Vielleicht um ein bisschen Entspannung nach einer doch spannungsreichen Vorweihnachtszeit?
Naja, bei mir war die Vorweihnachtszeit als solche überhaupt nicht angespannt, weil ich eben diese Tage als wunderbare Zeit ansehe, in der man, die man selber gestalten kann. Und eigentlich würde ich das allen Hörern wünschen, dass sie das so sehen können.
Dass man
ihre Möglichkeit, ihre Entscheidung ist, ob sie es zum Beispiel als Familienfest feiern oder ob sie Nachbarn dazuladen oder auch Menschen, die man noch gar nicht kennt.
Dass man die einlädt.
Und eine andere Perspektive reinbringt. Auch ein anderes Sprechen miteinander. Weil ich denke, dass das Ultrafamiliäre, was in Deutschland mit Weihnachten verbunden wird, ist auch eine hohe psychische Anspannung, von der wir uns vielleicht verabschieden können.
Von der Sie sich offensichtlich selbst verabschiedet haben und daher sehr entspannt sind. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Dankeschön.